Liebe Geschwister, liebe Gäste, auch von hier, von mir noch einmal gottesreichen Segen für das neue Jahr und dass wir wirklich mit dem Herrn wandeln. Wir haben ja in der Einleitung den Vers gehört, prüfet alles und das Gute behaltet. Ich glaube, das ist auch die Jahreslosung für dieses neue Jahr. Und ich habe auch zum Schluss noch den Wunsch hier von dir gehört, lieber Kawa. Erstmal wunderbar, dass der Herr dich so in ein ganz neues Leben hineingeführt hat. Da werden wir heute auch noch von reden. Du hattest von Wünschen gesprochen, die kann man haben, aber wir prüfen alles und das Gute werden wir behalten. Ich möchte aufgrund der vorgeschrittenen Zeit gleich einsteigen in unseren heutigen Predigttext. Psalm 1, die 6 Verse möchte ich uns einmal vorlesen. Damit beginnt der Psalter, die 150 Kapitel von den Psalmen. Es ist eigentlich wie eine Art Einleitung für all das, was kommt. Aber ich finde, es bringt auch gewisse Hauptaussagen, wie sie überhaupt die ganze Heilige Schrift so sehr deutlich macht. Eben haben wir es schon gesungen, so heißt es hier am Anfang, Psalm 1, Abvers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Viermal haben wir in diesem kurzen Abschnitt das Wort die Gottlosen. Die werden dann noch ergänzt, das gehört zur gleichen Gruppe, von den Wörtern Sünder und Spötter. Und dem gegenübergestellt sind die Gerechten, die, die Gott gerecht gemacht hat. Und die Gerechten werden gewarnt, wir werden gewarnt, nicht im Rat der Gottlosen zu wandeln. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn man so in der Welt steht, dass man ringsherum von solchen Menschen oft umgeben ist. Und dem sollen wir etwas gegenüber tun, nämlich, wie es hier heißt in Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Vielleicht erahnen wir, wie gegensätzlich hier einige Aussagen in diesem ersten Psalm sind. Die Gottlosen, woran erkennt man sie? Sie sind losgelöst von Gott. Sie gehen ein Leben ohne ihren Schöpfer und versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen, versuchen, diese Welt nach ihren Vorstellungen zu gestalten und meinen, frei zu sein von Gott, frei zu sein von irgendwelchen, die ihnen was zu sagen haben, und merken in der Regel gar nicht, dass sie eigentlich total unter einem anderen Diktat stehen, nämlich dem des Teufels. In Johannes 8,44 kann man das nachlesen. Diese Welt regiert der Teufel. Er bringt sich ein und er möchte die Menschen dorthin haben, wo er hat. Sie sind oft ein Spielball dessen. Das erleben wir nicht nur bei großen Persönlichkeiten, Politikern oder sonst etwas, sondern auch oft ganz im Kleinen. Wenn wir zwei weitere Worte in dem Psalm anschauen, dann sehen wir etwas noch, wie diese Gottlosen, wie man sie erkennen kann. Zum Beispiel im Psalm 10, da heißt es ab Vers 2, vom Übermut des Gottlosen wird dem Elenden bange. Mögen doch von der Arglist die betroffen werden, die sich ausgeheckt haben. Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens. Und der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Und wenn wir umblättern, Kapitel 14 oder Psalm 14, Da heißt es gleich zu Beginn, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Was ist das für ein Urteil des Wortes Gottes? Aber so ist es tatsächlich. Wenn wir in diese Welt hineingeboren werden, dann folgen wir nicht dem Herrn Jesus automatisch nach, sondern losgelöst von Gott macht jeder sein Ding. Ob der nun Wolfgang heißt, ob der Kawa heißt, alle erleben sicherlich in unterschiedlicher Art und Weise, was es bedeutet, ein Leben ohne Gott zu leben. Da denkt man eigentlich nicht an die Ewigkeit und wie man sich darauf vorbereitet, sondern man lebt nach dem Motto, lasst uns doch essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Es ist mehr ein Leben im Hier und Heute. Die Ziele werden nur in diesem Leben gesetzt. So ist es mit den Gottlosen. Sie haben keinen Blick für die herrliche Ewigkeit. Es ist ihnen fremd. Schauen wir uns an, wie ist es bei den Gerechten? Das Wort gerecht kommt im 5. und 6. Vers vor, aber wir haben schon gehört, sie sollen eben nicht wandeln wie diese Gottlosen, sondern seine Lust haben am Gesetz des Herrn, ich bin wieder bei Psalm 1, Vers 2 und 3, und über sein Gesetz nachsinnen Tag und Nacht. Ich glaube, ein Gottloser würde sagen, so ein langweiliges Leben, wie kann ich so ein altes Buch immer wieder vor die Nase nehmen? Und es gibt vielleicht Momente, wo ich auch sage, naja, jetzt im Wort Gottes lesen, aber ich mache immer wieder Erfahrung, wenn ich damit anfange, dann fesselt es mich. Das liegt daran, dass wir den Geist Gottes bekommen haben und dass wir das Wort Gottes erkennen dürfen, was es uns zu sagen hat, wie es uns darauf hinweist, wie wir wirklich ein Leben in Fülle erleben können. Und wir haben den Vorteil, dass die Freude am Wort Gottes, oder wie Nehemia sagt, sogar die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Die Welt kennt ganz andere Freuden. Und oft erleben wir das, wenn wir so ein krasses Wechsel in unserem Leben erfahren, erst ohne Gott und plötzlich begegnet uns der lebendige Gott in Jesus Christus und krempelt uns ganz um. Ist jemand in Christus, dann ist er nämlich eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Kaba, stimmt das? Und etwas Neues ist entstanden. Und das durch den Herrn, durch Gnade, indem wir glauben an den Herrn Jesus Christus, der sich für uns am Kreuz ganz dahingegeben hat. Und es hat einen gewaltigen Vorteil. Unser Leben bekommt Sinn, bekommt Fülle. Derjenige, der an Jesus Christus angeschlossen ist, der wird Frucht hervorbringen, wie es hier in Vers 3 heißt, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Gottes Bäume sind immer grün. Sie verwelken nicht. In Römer Kapitel 5 steht geschrieben, ab Vers 1, da wir aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir jetzt Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Diesen Frieden, den die Welt nicht bieten kann. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Die Welt ist voller Gottloser, aber dafür ist Jesus Christus gekommen, vor 2000 Jahren, um für sie sein Leben hinzugeben, für dich und mich. Und wenn wir diese ausgestreckte Hand Jesu ergreifen und ihn ganz bewusst in unser Leben einladen, nicht als irgendeinen Höhepunkt, sondern als den Herrn und Retter, als den, der unser Leben bestimmen soll, dem wir nachfolgen wollen, dann haben wir ein neues Leben. Dann haben wir einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Dann wird der Geist Gottes unser Leben beherrschen, nicht mehr derjenige, der in dieser Finsternis herrscht. Dann wird der Heilige Geist uns mehr und mehr leiten, mehr und mehr die Augen öffnen für die Herrlichkeit Gottes, für den Sinn des Lebens, den wir als Kinder Gottes haben dürfen. Dieser finsteren Welt, die letztendlich keinen Ausweg weiß, wie es weitergehen soll, ihnen durch unser Leben persönlich ein Licht zu sein. Der Herr, er rettet uns, nimmt uns nicht gleich weg von dieser Erde, sondern wir haben ein bewusstes Ziel hier auf dieser Erde. Wir dürfen dieser Welt, die vergeht, die eigentlich keine reale Hoffnung hat, dürfen wir ein Licht sein. Wir dürfen das Licht Jesu ihnen bringen, weil wir selber von diesem Licht ergriffen sind. Und wenn wir von diesem Licht ergriffen sind, wenn dieser Heilige Geist in uns ist, dann ist es auch so, dass wir wirklich Frucht bringen. Und da denke ich an Matthäus 13, 23. Dort ist dieses Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld. Vier Gruppen, die das Wort Gottes hören, das ist gut. Aber nur die vierte Gruppe, wenn man sich dieses Zeugnis einmal in Matthäus 13, dieses Gleichnis anschaut, nur die vierte Gruppe, die das Wort Gottes annimmt und festhält, bewusst festhält, bringt Frucht hervor. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir im Heiligen Geist wandeln, dann wirst du, werde ich, Frucht bringen. Vielleicht ist das Ideale, der ideale Wunsch für das neue Jahr, dass du und ich oder dass wir als Gemeinde Frucht bringen. Der eine vielleicht 30-fältig, der andere 60-fältig, der andere 100-fältig, aber Frucht. Und ich denke, das ist auch ein sicheres Kennzeichen, wenn ein Christ Frucht bringt, dass er wiedergeboren ist, dass er für immer gerettet ist. Denn er wird festhalten an dem Herrn bis zum Ende und der Herr hält ihn fest. Frucht bringen, das ist ja auch ein Anliegen des Herrn Jesus, was er uns in Johannes 15 so deutlich macht. Ich schlage auf Johannes 15 und lese da die Verse 4 und 5 und 8. Da sagt der Herr Jesus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, die wir hier in unserem Leben bewirken dürfen. Nicht getrennt von ihm, da könnten wir gar nichts tun, sondern wenn wir die Werke vollbringen, die er längst für uns bereitet hat. Nicht nur Freude am Herrn, auch Frucht, das ist ein Zeichen der Gerechten. In Lukas 13 ist übrigens von einem Weingärtner die Rede. Ich schlage es doch mal auf, um es nicht falsch wiederzugeben. Lukas 13, 6 bis 9. Da spricht wieder der Herr Jesus ein Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Gott sei Dank geht es hier noch weiter. Er aber antwortet und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Ob er nicht doch noch Frucht bringt. Ich weiß nicht, wie dein Leben bisher aussah als Christ. Vielleicht merkst du nicht, dass du wirklich Frucht gebracht hast. Ich denke, der Herr Jesus gibt uns noch eine neue Chance. Entscheidend ist ja auch, wie tief ist der Baum gewurzelt? Wo steht er? Ich denke, wenn wir uns ganz in der Nähe unseres Herrn Jesus Christus aufhalten, dann werden wir Frucht bringen. Er ist die Quelle des Lebens. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir genügend Nahrung von ihm bekommen, dann werden wir Frucht bringen. Das ist doch das wunderbar für dieses Leben, für dieses Jahr. Wir kommen zurück auf Psalm 1. Frucht bringen, das ist für die Gottlosen ein Fremdwort. Denn in Vers 4 heißt es, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Im Psalm 90 heißt es auch einmal so ähnlich, das Leben dessen, der nicht mit dem Herrn verbunden ist. Am Morgen blüht man auf wie eine Blume, am Abend verwelkt man schon, weil man nicht angeschlossen ist an der Kraftquelle des ewigen Lebens. Und darum werden die Gottlosen auch nicht bestehen im Gericht. Es ist ja nicht nur so, dass man am Ende seines Lebens tot ist, sondern noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten, sondern dass dann das Gericht auf einen wartet. In der Offenbarung 20 ist uns von dem großen weißen Thron die Rede, wo alle Menschen, alle Gottlosen, die nicht umgekehrt sind, wo sie dort gerichtet werden und sie haben keinen, der für sie eintritt. Sie müssen die gerechte Strafe erleiden. In Jeremia 2, Vers 13 heißt es, und das gilt eben damals zu einem großen Teil für das Volk Israel, das gilt für den Sünder allgemein. Mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löcherige Zisternen, die kein Wasser halten. Und wir müssen unser Leben betrachten. Suchen wir unsere Nahrung in dieser Welt oder lassen wir sie uns geben von unserem Herrn? In Johannes 4 macht er Jesus der Frau am Jakobsbrunnen deutlich, dass es einen großen Qualitätsunterschied gibt zwischen dem Wasser, was allgemein angeboten wird, und dem lebendigen Wasser, was nur der Herr Jesus geben kann. Möchten wir doch dafür offen sein. Und ich muss schon langsam zum Schluss kommen. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, Vers 6, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ich möchte das noch einmal sehr deutlich machen, auch wieder mit einer Stelle aus dem Römerbrief. Auch da wird das noch einmal deutlich, Römer 5, 18 und 19, also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, damit ist Adam gemeint, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, und wir wissen, das ist der Herr Jesus Christus, die vielen zu Gerechten gemacht. Stellt euch mal vor, bildlich jetzt vor, zwei Züge. Der Zug Adam, der Zug Christus. Sie begegnen sich in einem Bahnhof. Sie haben nicht den gleichen Weg. Der eine kommt von dort, der andere von der entgegengesetzten Richtung. Beide halten sie auf dem Bahnsteig an. Nennen wir ihn mal Evangelisation, den Bahnsteig Evangelisation. Adam steht für die Unerlösten, für die Gottlosen. Im Zug sind alles Gottlose, die nicht in der Verbindung mit dem Herrn Jesus stehen. Aber es kommt die Möglichkeit, wie sie uns in Römer 10 auch genannt wird, dass wir plötzlich hören, steig aus, verlass den Zug, beginne ein neues Leben. Du hast die Möglichkeit. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, Römer 10, Vers 13, wird gerettet werden. Wir hören auf diesem Bahnsteig, der Bahnsteig Evangelisation, natürlich jetzt nur im Bild gesprochen, die frohe Botschaft: Leben ist möglich durch Umkehr, eine radikale Umkehr. Aussteigen aus dem alten Zug, aussteigen aus dem Zug, der in die Verdammnis führt, umsteigen in den Zug, der ins ewige Leben führt. Nicht mehr dem gefallenen Adam hinterherlaufen, sondern dem auferstandenen Jesus Christus. Wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht geglaubt haben? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören ohne einen Verkündiger? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben Sie es etwa nicht gehört? Doch ja, Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Und dann heißt es, dass viele aus dem Volk Israel das nicht gehört haben. Und dann staunt der Prophet Jesaja, Vers 20, aber ich bin von denen gefunden worden, steht da, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Ja, offensichtlich hat Gott verschiedene Möglichkeiten, dem einen oder anderen zu begegnen. Hier in diesem klassischen Beispiel, wie ich es persönlich auch erfahren habe, durch das Wort Gottes. Der Glaube kommt durch das Wort Gottes. Es ist heute vielleicht die Möglichkeit, wenn ich erkenne, dass ich noch nicht diese Freude am Herrn habe, dass mich diese Welt noch so sehr reizt, dass ich umsteige, dass ich neues Leben beginne in Jesus Christus. Die Frage, die ich am Ende stellen will: In welchem Zug sitzt du noch? Bist du schon umgestiegen? Auch der Herr Jesus spricht von einem breiten und einem schmalen Weg. Und er sagt eigentlich das Gleiche wie im Psalm 1 und wie es in manchen anderen Stellen in der Bibel heißt. Er ist die enge Pforte, durch die wir eingehen sollen, der Herr Jesus. Damit wir von dem schmalen Weg, von dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt, auf dem viele sind, hinwegkommen und einen neuen Weg gehen, in die total entgegengesetzte Richtung, dem lebendigen Gott entgegen, dass wir auf den schmalen Weg kommen und das Ziel ist die ewige Herrlichkeit bei ihm. Abschließend möchte ich das ergänzen mit der Stelle aus Johannes 14, die uns gut bekannt ist, den meisten von uns. Da sagt der Jesus zu seinen Jüngern, es war eine schwierige Situation, wie wir sie vielleicht auch heute haben. Es war nämlich die Situation, wo er seinen Jüngern deutlich machte, ich werde gefangen genommen werden, ich werde ans Kreuz geschlagen werden. Aber euer Herz erschrecke nicht. Und wenn wir heute in diese Welt hineinschauen, was uns die Medien und vieles andere präsentieren, was wir vielleicht mit eigenen Augen sehen, in nah und fern, da kann unser Herz wirklich erschrecken. Aber ich möchte euch Mut machen, in der Verbindung mit dem Herrn Jesus, wenn wir unter dem Schirm des Allerhöchsten sind, brauchen wir uns nicht zu erschrecken. Der Jesus sagt weiter, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus spricht zu Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zwei Gruppen, zwei Wege, zwei Ziele. Ich hoffe, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen.